Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Ich bin Dr. Verena Stahl und ich bin Host dieses Podcasts. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast. Das ist Dr. David Bausch. David ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und auch Organisationsentwickler. Und er beschreibt gerade die Arbeitswelt sehr klar am Nerv der Zeit. Ob nun Polykrisen, die Beschleunigung der künstlichen Intelligenz oder Change-Müdigkeit. Auch die Frage, was Arbeit unter diesen Bedingungen menschlich und zugleich wirksam macht. Sein zweites Buch, was er gerade veröffentlicht hat, heißt »Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten – die fünf Handlungsfelder für Unternehmen mit Zukunft«. Dabei werden wir heute bewusst systemisch über das Ganze sprechen, also nicht über fünf lose Themen, sondern über ein ganzes Netz. Mich interessiert natürlich vor allem die People-Pleasing-Thematik. Was macht denn den Anpassungsdruck gerade so stark? Und was kostet es, wenn wir Überanpassung feststellen, nicht nur individuell, sondern auch für die Organisationen? Und wie können die Big Five, wie David sie nennt, konkret gegensteuern? Also ein spannendes Gespräch, komm doch mit rein. Schönen guten Morgen, lieber David. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Liebe Verena, vielen Dank für deine Einladung.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, denn du warst ja in den letzten Wochen ziemlich busy. Du hattest da einen Buchlaunch. Und mich würde jetzt mal interessieren, welches Gefühl denn gerade bei dir so vorherrschend ist.
Mittlerweile so ein Stück weit Erleichterung, würde ich sagen. Also gerade rund um den Erscheinungstermin, da gibt es natürlich immer ganz, ganz viel zu tun. Und ja, dann die große Buchpremiere. Wir waren, ich glaube, was waren wir, 130 Leute knapp. Wir hatten mit eigentlich nur mit 100 geplant. Also wir haben eine fette No-Show auch eingerechnet, wie man das im Jahr 2026 macht und mussten dann noch neue Stühle stellen. Das hat natürlich dann die Location ein Stück weit vor Herausforderungen gestellt, so kurzfristig alles noch umzumodeln. Insofern war das ein stressiger, aber toller Abend und die nächsten Tage ist es dann so ein bisschen abgefallen. Und ich glaube, jetzt kann man das genießen, was man dann so als Autor hat, wenn man mal weiß, ey, es ist jetzt auf dem Markt. Und ja, die Leute lesen es, man kriegt positive Rückmeldungen, man wird in tolle Podcasts eingeladen. Also das sind dann die schönen Seiten des Autorenlebens.
Du hast da ja sicherlich dann auch, selbst wenn es dann auch so sehr viele Menschen waren und du ja wahrscheinlich auch nicht mit allen sprechen konntest, aber ich gehe mal davon aus, dass du einige interessante Gespräche führen konntest. Was daran hat dich denn so besonders erfreut oder vielleicht auch überrascht?
Da sprichst du natürlich was ganz Wahres an. Also ich hätte gerne mit ganz, ganz vielen Leuten noch länger gesprochen oder überhaupt. Es gab Leute, die waren dort und die habe ich einfach gar nicht mehr gesehen, weil es einfach der Raum so voll war und die mir danach geschrieben haben, hier, tolle Veranstaltung. Und ich so, du warst da? Ich das einfach null mitbekommen habe, dass ich dann irgendwann zu Hause war um 12 und bis ich geschlafen habe, war es 2, weil man ist ja voller Adrenalin und alles. Dann echt so ein bisschen auch, war ein bisschen schwer für mich zu ertragen, weil man wollte irgendwie mit allen Leuten viel mehr noch reden und konnte dem nicht gerecht werden. Aber das, was die Leute mir gespiegelt haben, das waren wirklich ganz, ganz tolle Stimmen. Also das ist genau jetzt in dieser Zeit, in den Zeitalter der Polykrisen, der KI-Revolution, wo wir uns gerade befinden, über geopolitische Herausforderungen und Spannungen und Kriege leider ja seit dem Wochenende, brauchen wir gar nicht reden. Das ist ja alles gerade unfassbar, was wieder in der Welt vorgeht. Und dass es da einen menschenzentrierteren Ansatz gibt, das finden die alle extrem gut. Jetzt muss man sagen, ist es natürlich auch, kommt der kleine Statistiker in mir raus, eine verzerrte Stichprobe, sind ja nicht alle in der Gesellschaft gleichermaßen so hyped für so ein Thema, aber die, die da waren, das war wirklich toll zu sehen, dass die den Mehrwert in so einem menschenzentrierten Ansatz sehen.
Jetzt hast du ja hier nochmal in diesem Podcast noch die Möglichkeit, weitere Zuhörende zu erreichen mit deinen Botschaften. Wenn du das mal so runterbrichst, wir werden nachher ja noch ausführlicher darüber sprechen, aber um am Anfang schon mal so ein bisschen Interesse zu wecken, so in 2 bis 3 Kernthesen, was sind so die Grundaussagen deiner Erkenntnisse aus deinem Buch?
Damit man dieses Buch verstehen muss und es nicht als nur als Wellbeing irgendwie abtut, was ja tatsächlich in vielen Organisationen noch der Fall ist, muss man erstmal eine Standortanalyse machen, wo wir denn herkommen. Und ich hatte gerade ganz viele Punkte genannt. Zeitalter der Polykrisen, ganz viel Unsicherheit. Jetzt haben wir seit dem Wochenende auch noch Krieg, der sich jetzt immer mehr zum Flächenbrand im Nahen Osten ausweitet. All das führt eben zu so einer Dauerkrise bei uns letztlich. Jetzt habe ich ja auch einen Banker-Hintergrund gewissermaßen und jeder Banker würde raten, in der Krise darfst du dein Depot nicht verkaufen, in der Krise musst du investieren. Aber tatsächlich, was ich immer wieder merke jetzt in der Krise, wir haben ja in der Wirtschaft seit knapp 3 Jahren Krise, wenn wir jetzt mal auf die gesamtwirtschaftliche, ökonomische Entwicklung schauen. Und was machen wir? Organisationen verfallen in etwas, das wir als Regression beschreiben. Also zurück in alte Verhaltensmuster, mehr Kontrolle, mehr Komplexität, alle zurück ins Office am besten. Das ist dann wiederum ja total falsch. Das wäre das Depot verkaufen und die Sparpläne kürzen etc. Aber wir müssten ja eigentlich investieren in unser Vertrauen, in unsere Beziehungen am Arbeitsplatz zueinander, damit wir wirklich verlässliche Beziehungen pflegen können. Das möchte ich, glaube ich, allen Leuten mitgeben, die die Arbeitswelt progressiver, menschlicher gestalten wollen, weil es eben letztlich diese harte wirtschaftliche Frage, also Stichwort Performance-Kultur und Leistungsdebatten, die wir gerade erleben. Das lässt sich alles im Endeffekt über weiche Faktoren beantworten, auch wenn es viele noch nicht so wahrhaben wollen und es abtun als, das machen wir, wenn wir Zeit haben. Aber diese ganzen weichen Komponenten, die haben einen ganz, ganz harten messbaren Faktor und dafür ist das Buch, glaube ich, eine gute Inspirationsquelle.
Ja, irgendwie habe ich vorhin auch nochmal, als ich das Intro eingesprochen habe, bei deinem Titel gedacht, man ist da so wirklich an dieser Schneise zwischen dem, was mal war, das ist so der Anfang, der erste Teil deines Titels, und dem, was dann sein wird. Und das ist so der Untertitel sozusagen. Also du hast ja auch bewusst geschrieben, wie wir sie kannten. Das heißt, das war mal die Vergangenheit. Wir wollen uns damit teilweise noch nicht abfinden und greifen dann auf altbewährte Muster zurück, weil wir im Moment noch nicht wissen, was können mal die Muster sein oder die Verhaltensweisen sein, die dann eben in der Zukunft erfolgsversprechend sind. Und da sind wir in so einer massiven Irritation und verfallen dann, wie du sagst, in so eine Regression, was eben sehr urmenschlich ist. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, es ist wichtig, dass wir da das Ganze sowohl individuell, aber eben auch gesamtgesellschaftlich anschauen. Und ich finde, das ist das Tolle an deinem Buch, dass das genau das leistet, eigentlich so dieses einmal Verknüpfen der Vergangenheit mit der Zukunft und dann aber auch das Verknüpfen des Individuellen mit dem Organisationalen. Das hat mich wirklich sehr überzeugt und natürlich auch der systemische Ansatz. Aber da kommen wir ja dann noch drauf zu sprechen. Was du gerade hast anklingen lassen, dass du eben auch Banker bist, da interessiert mich natürlich auch so ein bisschen dein Werdegang, welche verschiedenen beruflichen Schritte dich auch letztlich an diesen Punkt geführt haben, dieses Buch zu schreiben. Du hast ja auch schon ein erstes geschrieben, das heißt, Buchautor bist du schon länger. Ich kenne ja nun auch so ein bisschen dein Tätigkeitsprofil, aber unsere Zuhörenden nicht. Nimm uns doch gerne noch mal mit in die wichtigsten Stationen.
Ja, also ich hoffe zunächst einmal, dass niemand mich jetzt anschreibt und eine Finanzberatung möchte. Da bin ich definitiv der Falsche, denn ich bin Banker im HR-Umfeld. Das muss man, glaube ich, zur Einordnung machen. Ich habe zwar schon eine Bankfiliale von innen gesehen, aber ja, ich glaube, da gibt es Kollegen, die sind da deutlich, deutlich besser. Ja, ich bin ein Kind des Konzerns. Ich bin in der Gelben Bank in Deutschland beheimatet seit knapp 10 Jahren. Ich habe 2020 die Organisationsberatung Digi2Place gegründet. Warum habe ich die gegründet zu der Zeit? Und das ist wunderbar eine gute Überleitung zu meinem ersten Buch, was du angesprochen hattest. Ich habe während der Pandemie promoviert und habe dort mich mit digitalem Stress und digitaler Zusammenarbeit beschäftigt. Aber wir können uns alle an die Pandemie zurückerinnern, wo das Thema remotes Arbeiten, hybrides Arbeiten dann, also gerade in den Lockdown-Phasen, full remote in der Regel, einfach ganz, ganz neu für uns war. Und in der Zeit haben mich ganz viele Organisationen angeschrieben und gesagt, hier, ey, wir haben da echt ein Thema und das, was du gerade forschst, das trifft so voll den Nerv der Zeit, kannst du mal irgendwas bei uns machen? Einen Vortrag, einen Workshop, kannst du uns helfen, kannst du uns beraten, wie auch immer. Jetzt bin ich, wie gesagt, Banker und Banker sind im regulatorischen Umfeld, was Compliance angeht, sehr, sehr strikt eingeengt und da war natürlich klar, ich brauche irgendwie eine neutrale Hülle, um einfach Reputationsrisiken irgendwie zu vermeiden. Ich bin ja auch heute nicht als ja, Banker hier, sondern als Organisationsberater. Also als Freiberuflicher. Und so ist eben Digi2Place entstanden mit vielen Experten, die in Gebieten einfach viel, viel besser sind, die ich zum Beispiel nicht abdecken kann. Und seitdem helfen wir Organisationen, diese menschliche Seite der Transformation zu begleiten. Und dieses Buch Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt ist im Endeffekt daraus entstanden, dass mein Doktorvater damals sagte, David, deine Dissertation wird niemand lesen. Wenn du wirklich das Wissen teilen möchtest, dann musst du ein populärwissenschaftliches Buch schreiben. Das ist für die breite Masse einfach nicht zugänglich mit der ganzen Statistik. Das führte dann dazu, dass ich mich an einem verregneten Sonntag im Januar 22 hingesetzt habe, dieses erste Buch geschrieben habe und hat medial schon eine sehr schöne Resonanz erzeugt. Und das hat mich dann aber zunehmend immer mehr frustriert. Was hat mich frustriert, dass ich immer von Einheiten aus dem Health Management oder dem Gesundheitsmanagement, BGM, wie auch immer man das nennen möchte, in der Organisation eingeladen worden ist. Und ich habe gesagt, das ist natürlich ein super erster Schritt, das können wir alles gerne so machen. Aber wenn wir wirklich die digitale Belastung reduzieren wollen, wenn wir die Zusammenarbeit im hybriden Setting optimieren wollen, dann müssen wir da ganzheitlich drauf schauen. Dann hat das auch sehr viel mit Führungsverhalten zu tun, sehr viel mit organisationalen Rahmenbedingungen, mit der Kultur. Und das ist natürlich dann viel, viel größer, als das ein Gesundheitsmanagement leisten kann. Und, aus diesem Gedanken, diesem ja, Frustrationserleben über viele, viele Monate, wahrscheinlich sogar über ja, mindestens ein knappes Jahr, ist es dann entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte einen ganzheitlicheren Blick auf die Arbeitswelt werfen, weil ich eben auch gemerkt habe, in dieser Zeit, die Krisen unserer Zeit werden einfach immer, immer mehr. Also ich meine, die Pandemie, die hatten wir jetzt gerade mehr oder weniger hinter uns, aber es kam ja immer mehr dazu. Und ich merkte, dass dieses Silo-Denken, nichts anderes war ja das, was ich erlebt habe, dass das ganz, ganz viele umtreibt. Und letztendlich führte mich das zu diesem integralen Ansatz, den ich jetzt mit den Big Five of Human Work auch in dieses Buch versuche reinzutragen.
Magst du das mal kurz beschreiben, was das Integrale dabei ist?
Die Big Five of Human Work, ich fasse sie mal einmal zusammen, das sind moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt, Inklusion, Lernen, Entwicklung sowie die Organisationskultur. Und ich fasse das in meiner Bucheinleitung ganz schön zusammen und sage, okay, wer das jetzt gehört hat oder ein Buch gelesen hat und denkt, ja, da macht unsere Organisation ja was, Haken dran, wir sind schon in der neuen Arbeitswelt angekommen. Das ist so ein bisschen der fatale Trugschluss, den ich versuche zu widerlegen, denn man kann natürlich in den einzelnen Initiativen was machen, aber die hängen ja alle zusammen, die beeinflussen sich ja wechselseitig. Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel, ich hatte es eben schon gesagt, also digitalen Stress kannst du nicht präventiv am Arbeitsplatz angehen, wenn dein Chef 24/7 Erreichbarkeit von dir verlangt oder dir über diverse Kanäle zu jeglicher Uhrzeit, vielleicht noch im WhatsApp irgendwie schreibt. Da sieht man schon diese Verknüpfung und die hast du an ganz, ganz vielen Stellen. Also manche Verknüpfungen haben es schon semantisch im Namen, also Fehlerkultur, Lernkultur, Führungskultur und so weiter. All das mal deutlich zu machen, wie das Ganze ineinander greift, das ist der zentrale Punkt, den das Buch versucht zu leisten.
Also das erinnert mich so beim Zuhören ja auch so ein bisschen an das, was wir auch lange Zeit mit dem ganzen Thema Sustainability und Nachhaltigkeit hatten. Also dieses so Einkapseln von Themen, die ja sehr bedeutsam sind, in einzelnen Teileinheiten einer Organisation und dann denken, na ja, damit ist, wie du sagst, der Haken dran und dann das verbleibt dann oft bei Lippenbekenntnissen und die wirklichen Akteure, sage ich jetzt mal an der Front, die dann das Doing machen, die sind dann auch ein Stück weit überfordert. Dann gibt es vielleicht einzelne Events, wo dann diese Themen mal nach vorne getragen werden. Wir müssen hier alle nachhaltiger werden, wir müssen alle diverser werden, wir müssen alle was auch immer werden. Und dann verbleibt es dabei auch, weil wir im Tagesjob einfach überrollt werden von der Dynamik des Geschehens. Und jetzt sagst du, jetzt kommt da noch mal eine Schippe drauf oder noch eine zweite und eine dritte Schippe mit diesen Polykrisen, dann wird das sowieso nicht mehr funktionieren am Ende. Und da brauchen wir ein ganz neues Denken. Es muss ja letztlich eigentlich viel verzahnter in die Kernorganisation gehen.
Absolut. Also im Endeffekt sind es wie so oft die kulturellen großen Fragestellungen, an denen eine Organisation steht. Und ich merke immer wieder, dass Kulturentwicklung auch Leuten zu erklären, was das eigentlich bedeutet, extrem herausfordernd auch für mich ist. Also ich muss da immer ausholen, weil unter Kulturentwicklung kann sich mehr oder weniger jeder was vorstellen. Also ich scherze immer und sage ganz gern, wenn du meinen Job, so das Anforderungsprofil jetzt vermeintlich lesen würdest, da können sich ganz, ganz viele dahinter versammeln, weil das hat man ja alles irgendwie im Privaten auch schon mal mitbekommen. Genauso wie der Change Manager, ja, mit Veränderung habe ich im Privaten auch schon oft zu tun gehabt, so kann ich auch beruflich managen, so nach dem Motto. Das ist tatsächlich so der Trugschluss, den man an ganz vielen Stellen immer wieder merkt. Und dabei ist es halt so ein großes kulturelles Thema, weil du gerade gesagt hast, das so ein bisschen in die organisationale DNA reinzubekommen. Im Endeffekt ist die Kultur ja nichts anderes wie diese DNA.
Ja, und vieles davon ist ja gar nicht explizit, sondern implizit. Also das dann auch herauszufinden, ist natürlich auch, da muss man sich vor allem auch Zeit nehmen und dann viele Gespräche führen, an der Basis sein und das herausfinden. Jetzt hast du ja schon darüber gesprochen, dass wir eben so dieses Rollback haben, also dass wir versuchen, wieder zu alten Mechanismen zu greifen, also so dieses Überkontrollieren. Und das Gegenstück auf der Gegenseite könnte dann ja auch sein, dass wenn Menschen das beobachten, zu sagen, okay, dann füge ich mich da rein, dann gehe ich in diese Überanpassung. Und bei dieser Überanpassung haben wir natürlich auch die Schnittstelle zu dem Thema meines Podcasts, weil ich ja schon länger dafür plädiere, zu erkennen, dass People-Pleasing eben sehr viel mehr ist als nur so ein freundlich sein und nett sein und Konsens suchen, sondern eben da auch bedeutet, dass wir da eben diesen Konflikt teilweise gar nicht mehr uns zutrauen und vorschnell sagen, Okay, ich mache ja, was du willst. Und das kann aber der Organisation als Ganzes letztlich auch fatal auf die Füße fallen. Bevor wir da so einsteigen, uns mal so ein bisschen den Bezug vornehmen, was heißt das für eine Organisation? Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Mal so Hand aufs Herz. Wie viel People-Pleasing entdeckst du denn in dir selbst?
Ich würde mich jetzt nicht als das klassische Role Model eines People Pleasers beschreiben, aber ich entdecke auch gewisse Züge, wo ich auch schon sehr oft in meiner Reflexion reingehe und sage, ja, das hättest du jetzt eigentlich gerne anders gemacht oder jetzt warst du wieder zu überangepasst, hast deine eigenen Bedürfnisse hinten runterfallen lassen, bist ein bisschen eingeknickt. Also das merke ich bei mir an gewissen Momenten tatsächlich schon. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist erstmal wichtig an der Stelle. Das ist der allererste Schritt. Viele sind sich dessen auch, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das so ausgeprägt bei ihnen ist. Also jetzt gerade im Privaten.
Was sind denn so in Organisationen die treibenden Faktoren, so die typischen Auslöser und Mechanismen für so eine Überanpassung?
Das Thema ist an sich relativ gut erforscht. Ich habe noch mal in mein eigenes Buch geschaut. Da habe ich es nämlich in einem Kapitel zugespitzt formuliert. Das heißt Soldaten und ihre organisationale Besoldung. Und da der Begriff Soldat, das muss ich einordnen, ist tatsächlich auch nicht von mir, aber ich fand ihn so passend. So ein bisschen nach dem Motto, der Soldat stellt keine Fragen und macht, was ihm aufgetragen wird. So. Und das kann natürlich dann in Organisationen, könnte man vereinfacht sagen, es ist der Dienst nach Vorschrift, will ich aber gar nicht, weil das ist zu kurz gekommen. Die Soldaten halten den Laden wirklich am Laufen durch ihre Anpassung, dass sie eben da wirklich das machen, was man ihnen aufträgt oder was man von ihnen verlangt und stellen. Da sind wir wieder bei der Brücke zum People-Pleasing, ihre eigenen Bedürfnisse in der Regel dann hinten an der Stelle. Und Organisationen sind ja historisch sehr transaktional geprägt. Also ich meine, wir kommen in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wirtschaftswunder ist ja sehr durch eine transaktionale Haltung geprägt worden. Hier auf der einen Seite bringst du deine 40 Stunden oder wie viel auch immer rein und du kriegst dafür dein Gehalt am anderen Ende des Monats letztlich. So sind natürlich ganz, ganz viele konditioniert und erst dieser ja, Riesengenerationenwechsel, den wir so Stück für Stück jetzt bekommen, gerade wenn die Babyboomer dann aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, wird das ein Stück weit sich verändern und dann haben wir wieder ein anderes Wertegerüst an der Stelle. Aber jetzt ist der Arbeitsmarkt ja immer noch sehr, sehr stark durch dieses Transaktionale geprägt und dadurch auch dieses Anpassen. Und da gibt es schon, und deswegen habe ich gesagt, sehr lange gut erforscht, gibt es 1958 ein Meisterwerk der Organisationsforschung, vielleicht kennst du es, heißt schlichtweg Organizations. Und da wird das Konzept des organisationalen Schweigens erläutert. Das ist simpel wie genial. In gewissen Organisationsmomenten, in Kommunikation, Menschen halt schweigen, weil sie merken, wenn ich jetzt dagegen gehe, so, also quasi versuche irgendwie selber, wenn ich davon überzeugt bin, dass das nicht richtig ist, dass das Konsequenzen haben kann, dass das Fehler sind, wenn ich diese Energie aufbringe, dass das eher dazu führt, dass ich vielleicht in Ungnade falle, dass ich negative Konsequenzen fürchten muss. Da ist es ein Konzept, das viele in Organisationen das implizit verstanden haben. Die muss man das gar nicht erklären, sondern die wissen, ah, wenn ich jetzt hier den Mund aufmache an der Stelle, dann schadet mir das vielleicht unter Umständen. Könnten wir jetzt einen riesen, riesen Fass aufmachen zum Thema fehlende psychologische Sicherheit, aber da können wir, glaube ich, wunderbar an die Folge mit Karin Lausch verweisen. Aber das ist so ein bisschen der Gegenpol, was es dann halt einfach zu wenig auf jeden Fall von haben. Aber dieses organisationale Schweigen hat natürlich dann in der Folge ganz, ganz viele negative Auswirkungen. Also wenn es nicht knallt mal irgendwo und keine Reibung entsteht, das ist jetzt fast schon physikalisch, dann kann halt auch keine Innovation entstehen. So, und all das Positive, was wir aus diesen ganzen Punkten rausnehmen, wird dann deutlich abgeschwächter, wenn eine Organisation so konditioniert ist, sich immer anzupassen auf das, was vielleicht eine Stelle oder eine Einheit sagt.
Ja, ich habe natürlich beim Zuhören auch an die Folge mit Karin gedacht. Sie sprach ja auch noch mal so an, dass dieses Auseinanderhalten zwischen, wann ist der Moment, wann sollte ich da wirklich mal zwischengehen und wann ist aber auch der Moment, wo ich vielleicht mal meine Klappe halten sollte, weil das jetzt einfach zweckdienlich ist. Wir wollen jetzt diese Diskussion an der Stelle vielleicht nicht noch mal neu aufmachen. Wir wollen auch mal weiterkommen. Dieses Auseinanderhalten zu können, das fällt immer schwerer, weil es mag ja durchaus auch sinnvoll sein, so dieses Reih und Glied zu haben, also da diese Momente in der Formation zu marschieren oder so und dann nicht jeder überlegt sich, jetzt muss ich mir gerade noch mal gerade die Strümpfe hochziehen und kurz anhalten und der nächste stolpert über den anderen. Also du hast gerade Innovation angesprochen, Fortschritt. Zu viel immer so querschlagen ist dann auch hinderlich und nicht zweckdienlich, aber eben auseinanderzuhalten. Wann sollte ich mir jetzt mal ein Herz fassen und wann sollte ich mal unbequem sein und sich das dann in diesen Momenten, wo es wirklich drauf ankommt, auch dann zuzutrauen, dass das so sehr schwer fällt. Und ich frage mich so ein bisschen, wie du so diesen Grenzverlauf siehst zwischen dieser hilfreichen Anpassungsfähigkeit, was ja auch ein Skill ist, versus einer problematischen Überanpassung.
Das ist eine sehr, sehr gute und natürlich ganz, ganz wichtige Frage an der Stelle. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht die Pauschalantwort, sondern so ein bisschen wie Karin auch gesagt hat, das kommt immer auf den jeweiligen Moment an. Aber ich glaube, man kann es versuchen, in der Kultur so ein Stück weit zu konditionieren. Wo brauchen wir jetzt wirklich die volle Zustimmung? Wo muss sich jeder voll committen hinter was? Oder wo reicht es uns jetzt für den Fortschritt auch mal so, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt nicht alle einer Meinung, aber wir haben jetzt auch keinen Widerspruch dagegen an der Stelle. Also dieser schmale Grat, den gilt es, glaube ich, immer neu zu verhandeln, immer neu auszuloten, weil es natürlich ganz richtig, wenn wir jetzt wirklich immer die Querulanten wären, die so vollkommen gegenschießen und sich eben nicht anpassen, das bringt uns ja auch nicht weiter. Ich habe letztens einen spannenden Artikel reingelesen, da ging es darum, dass wir am Arbeitsplatz nicht authentisch sein sollten. So, das war so die Headline. Es hat erstmal mit mir was gemacht, weil ich gesagt habe, die Menschen merken ja, wenn du nicht authentisch bist. So, also sind ja nicht blöd. Dann war aber so ein bisschen die Argumentation, und die konnte ich dann teilen, nicht 100% der Authentizität braucht es am Arbeitsplatz. Du musst nicht jegliche Position dort einbringen, braucht ein gesundes und ausgewogenes Maß an Authentizität. Hier ist es einfach ganz stark in der Verantwortung der Führungskraft, immer wieder zu moderieren, solche Runden, solche Gespräche, dass man bestmöglich diese Grenze findet. Man wird sie vielleicht nie hundertprozentig treffen, aber eine Führungskraft hat natürlich schon in der Gesprächsführung die Macht zu sagen, ey, ich fange jetzt gewisse Themen wieder ein und führe sie so ein bisschen zur Mitte, dass wir weiterkommen.
Was ist denn so zu beobachten, wenn jetzt Organisationen in einen Krisenmodus rutschen? Wir haben ja im Außen, du hast es angesprochen, die Polykrisen. Und wenn jetzt dieser Krisenbrand sozusagen die Organisation erreicht, was wird dann dort phlegmatisch getan?
Ich glaube, da lohnt es sich nochmal ein Stück weit, das organisationale Konzept der Regression hervorzuholen, was wir am Anfang schon mal ganz kurz angerissen haben, und vielleicht zu sagen, wo das herkommt. Es kommt ja letztlich aus dem Privaten, aus der Individualpsychologie, könnte man sagen. Also das kennen wir alle. Wenn es wirklich mal eine ganz stressige Phase wird, dann verfallen wir in Muster, die wir eigentlich schon abgelegt haben. Zweifel ernähren wir uns wieder nicht so gut, fangen Rauchen an, irgendwie trinken abends ein Glas Wein mehr, keine Ahnung, könnte man jetzt endlos viele Beispiele machen, die wir eigentlich schon gut überwunden hatten, wo wir sagen, da sind wir doch schon viel weiter. Und in Organisationen kann man das eben auch beobachten, eben mehr Kontrolle, wieder mehr komplexe Prozesse einzubringen. Allein diese ganze Return-to-Office-Debatte ist im Endeffekt ein Versuch, wieder Kontrolle dran zu bekommen. Und es ist alles ein Ausdruck von fehlendem Vertrauen. So, weil was ist denn der Grund, dass die Leute sagen, kommt zurück ins Office? Weil sie den Eindruck haben, dass die Leute zu Hause nicht arbeiten. So, aber dabei gibt es ja eine vielfältige Studienlage, die genau das Gegenteil beweist. Zum Teil auch, dass sie deutlich produktiver sind. Da zu sagen, wir holen die Leute zurück ins Office, zeigt ja einfach, dass das ein Versuch ist, einen Griff wieder an die Sache zu bekommen. Und wir sind in diesem Zeitalter der Polykrisen, und ich sage es immer wieder in Panel-Diskussionen oder in Podcast-Aufnahmen, wenn Donald Trump mal wieder die nächste Zolltafel hochhebt, dann zittern wieder die Strategieabteilungen diverser Organisationen. Ich meine, das haben wir ja jetzt wieder gesehen, als der oberste Gerichtshof quasi seine ursprüngliche Zollpolitik gekippt hat. Und auf einmal hat er gesagt, ja, dann machen wir neue 15% Zölle, und keiner wusste so recht, was ist denn jetzt los? Ich verstehe, dass diese Unsicherheit, das ist ja auch ein zutiefst menschlicher Reflex, so dann zu sagen, können wir denn das kontrollierbar machen? Das ist tatsächlich ein Punkt, mit dem müssen wir so ein bisschen im Sinne der Ambidextrie lernen, umzugehen. Und das fällt vielen Organisationen schwer. Und dann fällt man eben genau in das, was wir gerade nicht brauchen, was uns nicht gut tut, weil wir auch mal schon woanders waren. Also gerade die Leute, die sagen, ey, hat doch super geklappt bei mir, dass ich remote gearbeitet habe oder dass ich 3 Tage Homeoffice gemacht habe. Warum soll ich denn jetzt wieder irgendwie 4 bis 5 Tage zurück ins Büro? Also gerade für diese Leute ist ja dieses fehlende Vertrauen, was man ihnen dann suggeriert durch all diese Punkte, ist ja total kontraproduktiv für ganz viele relevante KPIs, an denen ja letztlich dann der Unternehmenserfolg gemessen wird. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man die langfristige Sicht außer Acht lässt. Diese ganzen Maßnahmen, die man dann ergreift, mehr Kontrolle, mehr die Peitsche rausholen, zur Leistung zwingen, das wird kurzfristig sogar Erfolg haben. Aber auf lange Sicht macht das mehr kaputt, als es hilft an der Stelle. Und das ist aber zugleich dann so der gefährliche Moment, weil man denkt am Anfang, ja, es klappt ja. Es wirkt ja. Und es gibt dieses ganz berühmte Beispiel von Stephen Covey in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität, wo er seinen Rasenmäher beschreibt und sagt, ey, er hat eine große Wiese, die er jeden Tag gerne gemäht hat, weil das für ihn so ein bisschen wahrscheinlich auch Stressbewältigung war, runterkommen und so weiter. Und er hat diesen Rasenmäher jeden Tag genutzt und nach einem halben, dreiviertel Jahr war das Ding halt einfach kaputt. So, und was war passiert? Er hat das Ding halt nie gewartet. Was Organisationen an ganz vielen Stellen nicht verstehen, ist, jede Hochleistung ist immer ein Wechsel aus Anspannung und Entspannung. So, und deswegen, wenn wir in diese alten Muster fallen, dann sehen wir nur noch die Anspannung, aber uns fehlt häufig dann die Phase der Entspannung. Und die braucht es aber, sonst brennen uns die Leute aus auf lange Sicht oder sie suchen sich einen neuen Arbeitgeber, weil sie sagen, nee, das mache ich nicht mit. Dann leiden letztlich wieder die performanten Zahlen und KPIs, wenn wir jetzt auf 1, 2, 3, 4 Jahre schauen. Also das ist eine ganz, ganz gefährliche Abwärtsspirale, in die sich Organisationen dann bewegen.
Und dann auch womöglich all die anderen Errungenschaften, die man im Laufe der letzten Jahre so neu herbeigeführt hat, die sofort wieder zur Seite zu stellen und eben das Gute nicht mehr zu tun und auf die alten, nicht mehr passenden Reaktionsverhaltensweisen zurückzugreifen. Ist natürlich aus der Angst geboren, ne? Aus der Hektik, also irgendwie nicht so richtig zu wissen, wie soll ich dem jetzt Herr werden oder Herrin werden. Und du hast ja jetzt uns mit deinen 5 Handlungsfeldern Alternativen mitgebracht, wo du sagst, du willst jetzt nicht nur sagen, was nicht zu tun ist, worauf man nicht zurückgreifen sollte, sondern was man stattdessen tun soll. Und das Geniale dabei finde ich eben, dass es griffig 5 Handlungsfelder sind, dass du aber eben auch diesen systemischen, integralen Ansatz dabei praktizierst. Das heißt, die reine Addition dieser 5 Handlungsfelder ist nicht dasselbe wie das, wenn man es gleich vom Ganzen her denkt. Ich würde dir das gerne mal überlassen, wie du das aufrollst, ob du jetzt erst die 5 Handlungsfelder oder erst diesen systemischen integralen Charakter nach vorne stellst.
Ich habe sie ja so ein bisschen schon mal so eingangs genannt. Ich wiederhole sie einfach nochmal der Vollständigkeit halber und dann fange ich so rum an. Moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt, Inklusion, Lernentwicklung und die Organisationskultur. Das Entscheidende ist, und du hast gerade den wunderbaren Satz, den ich im Buch hier auch gerne zitiere, dass das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Das kommt aus der Emergenztheorie. Das heißt, das, was ich mir jetzt auch überlegt habe an der Stelle, ist jetzt nicht irgendwie in meinem stillen Kämmerlein entstanden, sondern hat natürlich schon ein theoretisches Fundament. Wir sehen es an ganz, ganz vielen Stellen im Alltag, was passiert, wenn gewisse Themen wechselseitig sich bedingen und ineinander greifen, zu welchen Entwicklungsschritten und Ergebnissen dann quasi Organisationen fähig sind. Also ich war gestern Abend auf einem Konzert in Frankfurt in der Alten Oper und dann habe ich diesen Dirigenten da gesehen, dachte mir so, Wahnsinn, er hat 100 Leute dirigiert. Jedes Instrument alleine hätte nicht ansatzweise diese Atmosphäre, dieses Feeling erzeugt, aber im Zusammenspiel haben sie eben da den ganzen Saal so happy gemacht an der Stelle, dass am Ende 10 Minuten Standing Ovations irgendwie waren. Das ist vielleicht so ein bisschen wichtig, dass er erstmal zu verstehen, wo kommt das Ganze her? Und jetzt verstehe ich natürlich, dass Organisationen zwangsläufig die Themen erstmal separieren müssen, aufteilen müssen. Du hast eine Abteilung oder eine Gruppe, je nachdem, wie groß die Organisation ist, die macht Führungskräfteentwicklung, die andere macht Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Aber ganz häufig sprechen die halt viel zu wenig miteinander. Jetzt habe ich eben ja zuvor gesagt, hier, wir bräuchten mehr Vertrauen, wir bräuchten mehr menschliche Beziehung. Vielleicht da noch die kurze Brücke, wie das überhaupt mit den Big Five zusammenhängt. In diesen Krisen, in denen wir sind, was hält uns denn da zusammen? Ist eigentlich das Menschliche, sind die Beziehungen zueinander, dass wir füreinander da sind, dass wir dann auch mal wirklich die Extrameile gehen, auch wenn wir selber sagen, oh, eigentlich habe ich gerade keine Zeit dafür, aber weil wir so eine gute Beziehung haben, mache ich das jetzt gerade für dich beispielsweise. Also dieses Menschliche und die Big Five of Human Work sollen eben dieses Menschliche begünstigen und da eben Menschen empowern, dass sie ihre Leistung viel besser bringen können, als sie das im Vorfeld können. Ich habe mal in einer Organisation eine großartige Führungskräftequalifizierung erläutert bekommen und die dann aber nicht so abgerufen worden ist, wie das eigentlich das Potenzial dieser Quali-Maßnahme war. Warum? Weil die Kultur noch nicht so reif war, dass diese Art von Qualifizierung so genutzt worden ist. Und das zeigt, wenn wir silohaft denken, können wir wunderbare Einzelprodukte an die Rampe stellen, aber die entfalten dann nicht diese Wirkung, wie wenn wir eben das zusammenhängende Geflecht der Big Five of Human Work zum Tragen bringen an der Stelle. Und das ist das, was das Buch versucht, immer wieder diese Querverbindungen, diese Wechselwirkungen deutlich zu machen. Und im besten Fall, wenn man das Buch gelesen hat, geht man dann als jemand raus, der diese Querverbindung nicht mehr aus dem Kopf bekommt.
Wichtig natürlich, dass man dann trotzdem noch in der Lage ist zu erkennen, ja, wie kann ich denn jetzt unmittelbar das implementieren bei mir in der Organisation? Also wenn ich jetzt mal so klein anfangen möchte, was würdest du denn da so raten? Was können Organisationen tun, um da so einen ersten guten Schritt zu machen?
Ja, das ist tatsächlich, ich war mal in einem Podcast Silo-Denken in HR aufzulösen, war das Thema. Und dann wurde ich gefragt, naja, können wir da nicht einfach noch diesen Ansatz in Prozesse gießen, dass quasi die Führungskräftequalifizierung mit dem Organisationsentwickler sprechen muss und mit dem BGM-Menschen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ein Stück weit gut gedacht, aber das schafft ja wiederum noch mehr Komplexität. Und wir wollen ja eigentlich weg von der Komplexität. Das heißt, es braucht, finde ich, weniger die formellen Prozesse an der Stelle. Es braucht aber das Bewusstsein, dass beispielsweise die verantwortliche Person im BGM ganz genau weiß, ey, ich muss eben auch an die Führungskräfteentwicklung ran und da mit der verantwortlichen Person ganz genau überlegen, wie gestalten wir XY-Gesundheitsmaßnahme, damit sie auch bei den Führungskräften fliegt. Also Lieblingsbeispiel an der Stelle ist, können Sie auch Diversity überführen. Also ich habe im Buch ein Beispiel aus der Versicherungsbranche beschrieben, die eine tolle Diversity-Schulung hatten, wo es nach vielen Wochen eine einzige Anmeldung gab dafür. Und das war die Leiterin des Diversity Managements. Und das zeigt einfach, sage ich, eine gut gemeinte Maßnahme quasi aus dem Silo Vielfalt und Inklusion, die aber ohne die kulturelle Maßnahme langfristig gedacht worden ist. Und das heißt, der erste unmittelbare, so banal wie er klingt, Schritt ist einfach, dass die handelnden Personen sich dessen bewusst sind, wie ihre Produkte quasi scheitern oder nicht ihren Impact entfalten können, wenn sie eben letztlich das nicht mitdenken. Und im positiven Sinne, wenn Sie das mitdenken, wie viel mehr Sie da rausholen können an der Stelle. Das ist immer in Organisationen, gerade desto größer die werden, es dann ein Stück weit Silo-Denken gibt und, sage ich mal, das Kommunikationsvolumen dadurch aufgebläht wird, das ist ein Stück weit normal. Aber ich glaube, es ist alternativlos, wenn wir wirklich das große Ganze erreichen wollen.
Also das heißt, es braucht nicht den einen ersten Schritt, es braucht die vielen kleinen ersten Schritte von diesen ganzen vielen verschiedenen Stabsabteilungen, Silos, die dann eben Eigeninitiativ erkennen, wir müssen hier unbedingt in den Austausch kommen mit diesen Führungskräfteentwicklungsinstanzen. Man könnte so einen internen Messestand machen oder eine Messe machen, wo dann diese ganzen verschiedenen Silos mal auftreten und so ihre Plattformen vorstellen und einfach so in einen Gesamtaustausch praktisch kommen mit diesen Instanzen, die für die Weiterentwicklung von Organisationen zuständig sind.
Das ist sicherlich ein ganz handhabbares Medium, wie man da mal ein Bewusstsein für schaffen kann. Ich würde aber gerne noch ein Stück weit tiefer gehen. Und zwar, finde ich, sind die Führungskräfte der Dreh- und Angelpunkt. Natürlich sind Führungskräfte auch irgendwie gefühlt in der aktuellen, sage ich mal, LinkedIn-Diskussion die ärmsten Säue, weil die müssen ja alles können und sind auch nur Menschen letztlich. Aber Führungskräfte haben einfach einen ganz, ganz großen Einfluss im Positiven wie im Negativen. Hans Rusinek, den kennst du ja auch, hat ja im Buch auch ein Interview zur Kultur gebracht und hat dann gesagt, hier, seine Frau ist Psychotherapeutin, die sagt, also sie räumt eigentlich nur das auf, was schlechte Führung im Alltag bei den Menschen macht. Und fand ich einen ganz, ganz schönen Satz an der Stelle, zeigt, welchen negativen Einfluss Führungskräfte haben können.
Eigentlich natürlich bitter traurig, ne?
Ja, total, total. Zeigt aber auch im Positiven, also wenn du so einen negativen Einfluss haben kannst auf Menschen, dann hast du auf der anderen Seite auch einen ganz, ganz positiven. So, und wenn wir dann an die Führungskräfte rangehen und die Führungskräfte als Multiplikatoren gewinnen, dass die das wirklich mitdenken, und da müssen wir dann auch tatsächlich ins Coaching rein, in die Reflexion, weil ich habe immer wieder Beispiele, wo ich mit ganz harten Glaubenssätzen konfrontiert werde. Von wegen mentale Gesundheit, das ist nichts für die Arbeit, das macht man im Zweifel zu Hause. Das wird nicht als solches wahrgenommen, dass das ein ernsthaftes Thema ist. Vielfalt und Inklusion oder Diversity sowieso nicht. Club der alten weißen Männer, so nach dem Motto. Also da sind ja ganz, ganz viele Punkte, die es sich zu reflektieren lohnen und dass man die eigene Psyche mal dekonstruiert und guckt, okay, welche Muster und Glaubenssätze prägen denn hier mein Verhalten, weil nehmen wir an, du hast eine Organisation, wo ganz viele dieser fatalen Glaubenssätze da sind, dann wird halt auch die Messe schnell an ihre Grenzen kommen, weil die Leute gehen dann da durch und sagen, ja, okay, da ist jetzt der Stand zu Diversity, da ist der Stand zu mentaler Gesundheit, das brauchen wir hier nicht, da gehe ich weiter. Das heißt, du brauchst im Endeffekt die Führungskräfte als ersten Schritt, dass die da ein Bewusstsein haben und dann mit ganz anderen Augen letztlich über diese Messe gehen und das dann wiederum in ihre Teams tragen. Das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt, so über die Führungskräfte das Ganze in die Teams zu tragen.
Ja, das war jetzt auch ein spontaner Gedanke und natürlich muss es vor allem sehr interaktiv sein. Das müssen dann Diskussionsforen sein, die man ja auch auf solchen Messen vorfindet. Also ein rein irgendwie was ins Schaufenster stellen und das ist es dann gewesen. Das kann es natürlich nicht sein. Das ist vollkommen richtig. Kam mir nur so in den Sinn, weil ich auch da begriffen habe, dass es eben diese vielen kleinen ersten Schritte braucht, die losgetreten werden müssen. Ja, nun hast du ja auch über Zukunft gesprochen in deinem Buch und wenn du uns da mal so ein Zukunftsszenario gibst, was ist denn da so für eine Hoffnung auch bei dir mit am Start?
Ich habe zeitweise im Buch ein ganz eigenes Kapitel gehabt, wo ich mal den fiktiven Charakter der Jana ins Leben gerufen habe. Und Jana hat mal so ein bisschen eine Woche aus ihrem Arbeitsalltag beschrieben, wie der quasi in dieser modernen, zukunftsgewandten Arbeitswelt aussah. Und ich merkte dann, dass ich mit diesem einen Szenario der ganzen Sache nicht gerecht werde und habe es dann tatsächlich rausgenommen, weil es natürlich immer hochindividuell ist. Aber was ich glaube, was ich in Zukunft sehen würde und mir sehr wünschen würde, ist, wenn es gelingt, dass Arbeit menschlicher gestaltet wird, dass wir, ich meine, wir verbringen ganz, ganz viel Zeit an unserem Arbeitsplatz. Das heißt, häufig wird ja aus Kollegen und Kolleginnen auf Freunde, die man im Privaten auch hat. Und das heißt, da wirklich Arbeit menschlicher zu machen, auf menschliche Bedürfnisse einzugehen, die vielleicht früher nicht dieselbe Bedeutung hatte wie heute. Also Stichwort mentale Gesundheit. Wenn wir jetzt 30 Jahre zurückgucken, da war die Welt noch nicht so schnelllebig. So, da hatten wir zwar auch hin und wieder mal eine Krise, irgendwie klar. Aber im Endeffekt ist das Zeitalter so schnell geworden, dass jetzt die mentale Komponente eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und in einer menschenzentrierteren Arbeitswelt haben wir eben da ein ganz anderes Bedürfnis, das erstmals eine viel größere Rolle einnimmt. Was sehe ich noch? Ich glaube, eine sehr starke sinnerfüllte Tätigkeit, die damit einhergeht. Also wenn du es menschlicher gestaltest, dann wirst du es wahrscheinlich auch zwangsläufig sinnerfüllter gestalten bei den Menschen. Das heißt, dieses Menschlichere, dieses Sinngestaltendere, über dieses Menschliche haben wir dann auch Punkte wie Vielfalt und Gesundheit einfach ganz, ganz stark drinne. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir damit auch, leisten wir damit auch automatisch einen Beitrag für unsere Gesellschaft, weil Beruf und Privatleben kann man einfach in dem Sinne nicht mehr voneinander trennen. Dafür ist beides zu verwoben miteinander. Und wir sind gerade auch in Deutschland in ganz, ganz schwierigen Zeiten, finde ich. Wir haben einen großen Rechtsruck, wenn man die aktuellen Umfragen schaut, ist die AfD stärkste Kraft. Das heißt, wir haben eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung hier. Und wer Arbeit menschlicher gestaltet, stärkt damit, finde ich, wieder im nächsten Schritt auch das Fundament unserer Gesellschaft.
Was würdest du jetzt jemandem sagen, der so dem Ende der alten Arbeitswelt nachtrauert?
Ich glaube, es hat alles seine Berechtigung. Also es ist, ich beschreibe das in dem Buch auch mit einem Kapitel der wertschätzenden Rückschau. Zu sagen, das ist ja nicht schlecht gewesen, nur weil das jetzt nicht mehr ist. So, sondern es haben sich einfach die Rahmenbedingungen verändert. Und wir müssen dieser alten Arbeitswelt in Anführungszeichen auch die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdient. Weil sie hat uns zu dem Wohlstand geführt, den wir heute noch genießen an vieler Stelle. Nur wir merken ja, es braucht jetzt mittlerweile ein anderes Vorgehen. Und das, glaube ich, ist total wichtig, den Leuten zu sagen, ey, ja, da kommt was Neues und das Alte ist nicht mehr so tragfähig, aber das war schon echt eine sehr, sehr hilfreiche Zeit über viele Jahrzehnte an der Stelle. Und das, glaube ich, baut dann auch ein Stück weit die Widerstände ab, die die Menschen vielleicht gegen die neue Arbeitswelt haben. Weil im Endeffekt ist es ja immer das Klammern an das Alte, weil man das nicht loslassen möchte. Wenn ich es aber wertschätzend und positiv verabschiede, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dabei loslassen können, deutlich, deutlich besser.
Das ist für mich schon ein optimales Schlusswort fast, aber trotzdem nochmal an dich die Frage, was möchtest du noch uns als Botschaft mitgeben?
Auf der Buchpremiere scherzte der Moderator auf die Frage so ein bisschen, wann war der Abend für dich ein Erfolg? Und dann sagte er so ein bisschen, wahrscheinlich, wenn die Leute alle das Buch gekauft haben. Und dann habe ich gesagt, das ist ein schöner Nebeneffekt. Wann war das Ganze ein Erfolg für mich? Wenn es viele Mitstreiter gibt, die für diese progressivere und menschlichere Arbeitswelt sich begeistern können. Weil wir können Systeme nur von innen verändern. So ein Kernsatz der Systemtheorie. Deswegen, ich kann von außen, ich kann in jede Organisation reingehen, einen Impulsvortrag zu den Themen halten, was auch immer. Dafür werde ich aber nur bedingt was verändern. Sondern es braucht die Menschen in der Organisation, die die Veränderung herbeiführen. Und desto mehr Leute diese Botschaften verinnerlichen, sagen, ey, das finde ich spannend, das finde ich richtig und sich damit beschäftigen, werden sie es automatisch in die Organisation ein Stück weit reintragen und dann in der Folge dazu beitragen, dass wir immer mehr diese neue Arbeitswelt auch dort bekommen.
Damit wir dann diese vielen kleinen ersten Schritte auch tatsächlich machen können.
Absolut, das ist ein wunderbarer Schlusssatz auch von meiner Seite. Ich bin nämlich überhaupt kein Freund von so, ja, so Neujahrsvorsätzen, ab morgen machen wir alles anders. weil ihr kennt es ja selbst, das funktioniert in der Regel nicht. So, ich bin eher so ein Freund von der 1%-Methode, also so James Clear-mäßig im Sinne von jeden Tag ein bisschen besser, immer diese kleinen Schritte gehen, wie du es genannt hast. Ob das jetzt diese formellen 1% sind, das ist mal dahingestellt, das brauchst gar nicht. Aber die Haltung zu haben, jeden Tag ein Stückchen besser, jeden Tag ein bisschen mehr dieses menschliche, progressivere reinzutragen. Wenn uns das gelingt, wenn wir diese Haltung verinnerlichen, dann bin ich sehr hoffnungsvoll, dass uns das auch Stück für Stück gelingt, Großes zu erzielen.
Ich kann wirklich auch dein Buch sehr empfehlen, weil es ist auch so ein Buch, wo ich immer mal gerne wieder reinlese, also wo ich punktuell reingehe und da wirklich ganz, ganz vieles auch mitnehme. Und ich glaube, du hast uns hier in dem Gespräch auch schon einiges schmackhaft gemacht, hast ganz viele interessante Impulse reingegeben. Herzlichen Dank für dein Kommen und weiterhin viel Erfolg für dein Schaffen.
Vielen Dank für deine Einladung, liebe Verena.
Ich hoffe, du konntest aus unserem Gespräch viele Impulse mitnehmen, vor allem dazu, wie wir Arbeitswelten menschlicher und zugleich wirksamer gestalten können. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, findest du in den Shownotes alle Infos zu Davids aktuellen Buch, über das wir gesprochen haben, auch zu der Hörbuchversion, die du zum Beispiel bei Spotify Premium kostenfrei anhören kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du PeoplePleasing.de abonnierst, die Episode teilst und mir eine Bewertung dalässt. So hilfst du, dass noch mehr Menschen Leadership, Karriere und Selbstentwicklung mit Sanftmut und Stärke für sich entdecken können. Danke, dass du heute wieder dabei warst und bis zur nächsten Folge.